Lasst uns Gott einen riesen Applaus geben. Herzlich willkommen. Hey, so schön, dass du da bist. Mein Name ist Mathis Thielmann. Ich bin Pastor dieser Kirche. Können wir Ludwigslust zurück begrüßen aus dem hohen Norden? Hey, weil, falls ihr euch wundert, was ein Ludwigslust ist, das ist eine Stadt bei Schwerin. An der dürfen wir einen Standort haben und dürfen dort Kirche bauen, genauso wie in Leipzig, wo wir nachher Gottesdienst haben werden, genauso wie hier, genauso wie ganz, ganz viele, die online zugeschaltet haben. Ich weiß gerade gar nicht, welche Kamera an ist, aber ich gucke hier rein. Hey, können wir Online-Church auch einen riesen Applaus geben? Hey, deswegen hab Gnade mit den Kameras, hab Gnade mit den Menschen, die hier hin und her laufen und das alles irgendwie möglich machen, denn wir dürfen erleben, wie dadurch nicht nur Kirche hier passiert, sondern in die Wohnzimmer geht und wir hunderte von Menschen online dabei haben dürfen und jede Woche und einen anderen Standort dabei haben dürfen. Und wir lieben das so sehr, dass wir noch mehr Standorte starten wollen und wir glauben, das Erzgebirge braucht auch Jesus. Und deswegen wollen wir dieses Jahr in Annaberg-Buchholz einen Standort starten und freuen uns da mega drauf. Und nur, dass ihr das mal hört. Alle fragen mich jetzt immer, sagen, boah, Annaberg-Buchholz, wie sind die Pläne, was ist denn der nächste Schritt? Ich habe noch keine Ahnung. Bis jetzt sprechen wir das in Faith, dass es dieses Jahr passieren wird und der Rest kommt. Also, wenn du aus Annaberg-Buchholz bist, falls du dabei sein willst, spreche uns an. Komm dazu und sag, ich bin Team Erzgebirge und wir werden dir die Hände auflegen und wir werden uns freuen. Johannes 11, Vers 1, Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die dem Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Wir sind in der Jesus-Reihe, in der wir uns anschauen, wer Jesus ist. Wir können in Kirche so gut darüber nachdenken, was Jesus über bestimmte Sachen sagt, was richtig gut ist. Aber in dieser Reihe wollen wir uns committen, zu sagen, wir wollen uns anschauen, wer Jesus ist. Mein Herz ist es, dass jeder von euch nach den nächsten Wochen eine Idee davon hat, ein theologisch gutes Fundament hat, wer der König ist, dem du nachfolgst, wer der Herr der Herren ist. Letzte Woche haben wir über den erhobenen König gesprochen, wie wir ihn in der Offenbarung sehen. Denn wir glauben und wissen, dass wenn wir verstehen, wer Jesus ist, verändert ist, wer wir sind. Und ich will dir sagen, ich bin davon überzeugt, dass du heute nicht per Zufall hier bist. Denn du wirst dich wundern in dieser Reihe, wie sehr Jesus an dir interessiert ist. Wir lesen weiter. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten. Herr, den du lieb hast, ist krank. Herr, den du lieb hast, ist krank. Ich finde das ein ganz wichtiger. Jesus, den du lieb hast. Kennt ihr die Gebete, die wir manchmal beten, wo wir denken so, Jesus, verstehst du, den hast du ja lieb. Jesus, ich brauche Heilung, weil du liebst die Person ja. Vielleicht magst du den anderen nicht, aber den magst du. Lazarus und Jesus waren Freunde gewesen. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seine Herrlichkeit offenbart werden. Hey, das ist der zweite Sonntag in der Jesus-Reihe und wir sind excited darüber, über Jesus nachzudenken. Und wenn du neu bei C3 Home bist und dich fragst, warum wir Predigtreihen machen, warum wir das machen, das liegt daran, damit eine Predigt bei uns nicht 5 bis 6 Stunden lang ist, sondern nur 2 bis 3 Stunden lang ist. Hey, weil manche Themen so rich sind, so reich sind, dass wir sie aufteilen wollen, über ein Thema uns Gedanken machen wollen. Und der andere Grund ist auch der, dass wir daran glauben, hey, Predigen ist nicht als Entertainment gedacht. Ich bin heute nicht hier, um dich zu entertainen, ich bin nicht mal hier, um dich zu inspirieren, sondern wir wollen, dass jede Woche uns das Wort Gottes nehmen, weil wir glauben, dass das Wort Gottes etwas in dein Leben produzieren kann, dass es etwas verändern kann, damit es transformiert statt inspiriert. Und wisst ihr, manche kommen nach einem Sonntag zu mir und sagen, Pastor, das war eine richtig, richtig gute Predigt gewesen. Und ich denke mir so, danke. Aber ob die richtig, richtig gut war, werden wir nicht heute wissen, sondern in 6 Monaten. Diese Predigt in dein Leben gesprochen hat, falls es etwas in dir produziert hat, falls das Wort Gottes von heute in dein Leben Veränderung hineinbringt, als ob die Verheißungen und Versprechen aus dem Wort Gottes in deinem Leben lebendig geworden sind. Und ich hoffe, dass die Predigten, die ich vor 6 Monaten gehalten habe, in deinem Leben Früchte getragen habe. Und dass es ein paar Leute gibt, die sagen Amen dazu. Und falls du das bist, lass Gott einen riesen Applaus geben. Hey, ich möchte heute bin ich hier, um Werbung zu machen für Jesus. Wenn du wissen willst, wer Jesus ist, wenn du wissen willst, wer er in deinem Leben ist, dann möchte ich dir sagen, wird es Zeit, in das Wort Gottes zu schauen. Es wird Zeit, in die Bibel zu schauen. Amen. Unsere Theologin Kathi. Amen. Nein, wirklich. Ich möchte dich einladen, wenn du herausfinden willst, wer Jesus ist, musst du anfangen, dich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Es ist erschreckend, wie viele von euch hier sitzen, worshipen, Amen brüllen, aber du hast in den letzten Wochen nicht ein einziges, vielleicht hast du den Vers des Tages gelesen. Aber du hast dich nicht beschäftigt. Und wir müssen uns beschäftigen mit dem Wort Gottes. Und ich verstehe, dass manche von euch, du bist vielleicht hier, du schaust zu in Ludwigsburg und du stellst dir die Frage, wie lese ich die Bibel überhaupt? Wie verstehe ich die Bibel? Ist die Bibel im Jahr 2024 überhaupt noch aktuell? Mathis, die hatten damals ganz andere Probleme gehabt. Und ist es überhaupt noch, was können wir nur noch die Hälfte davon sehen? Manche Verse sind ja auch schwierig und der Zeitgeist ist ein anderer. Mathis, kann ich die Bibel überhaupt vertrauen, 66 Bücher, 40 Schreiber über zig Kontinente, 40 unterschiedliche Autoren, 4 Kontinente, 66 Bücher. Mathis, funktioniert das überhaupt noch? Dann gibt es Bücher, die wurden rausgelassen. Wie ist es mit Übersetzungsfehlern? Kann ich mein Leben wirklich auf dieses Wort bauen? Ich will dir die schnelle Antwort geben. Ja, du solltest dein Leben auf dieses Wort bauen. Und in dieser Kirche wollen wir uns committen, dir beizubringen, wie wir diese Bibel lesen. Deswegen ist eine Homegroup keine Option. Eine Homegroup ist der nächste Schritt zu sagen, ich will in Jesus wachsen. Ich will in der Bibel wachsen. Ich will im Gebet wachsen. Darf ich für alle sprechen, die ohne Homegroup in ihr Leben leben? Viel Glück! Ich weiß nicht, wie du dein Leben meistern willst, dein Glauben wachsen willst, ohne eine Gemeinschaft von Christen um dich herum. Und mein Ziel, meine Hoffnung in dieser Predigt heute ist, dass du dich das erste Mal oder wieder in das Wort Gottes verliebst. Es gibt ein englisches Sprichwort, was sagt, wenn du eine Bibel siehst, die fast auseinanderfällt, wird sie jemandem gehören, dessen Leben gut zusammenhält. Vielleicht hast du das Gefühl, gerade dein Leben zerbricht. Aber wenn du ehrlich bist, weißt du auch, dass deine Bibel ungenutzt ist. Gott, ich will dir danken für diesen Gottesdienst. Gott, ich will dir danken, dass wir Taufe feiern dürfen. Gott, ich will dir danken für unseren Standort in Ludwigslos. Ich will dir danken für unseren Standort hier in Limbach, für jeden, der zuschaut. Gott, und ich bete, dass du heute sprichst, dass dein Wort spricht. Jesus, wir wollen dich mehr kennenlernen. Wir wollen mehr über dich herausfinden, Jesus. Und wir wollen in deinem Wort uns überraschen lassen, wer du bist. Und so bete ich, dass du die Herzen heute öffnest. Es soll nicht um mich gehen, alleine um dich gehen. Jesus, sprich du in unser Leben. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott nochmal einen riesen Applaus geben. Vielen Dank, Clemens. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Ich war noch keine 20 Jahre alt, also vollkommen grün hinter den Ohren. Wenn du unter 20 bist, weiß ich, dass du viel reifer bist als ich unter 20 Jahren. Mit 19 Jahren haben mein damals bester Kumpel und ich entschieden, dass wir einen Urlaub in die Türkei machen. Und wir waren richtig clever. Er hatte Verwandtschaft in der Türkei. Und wir haben das so auch gedealt, dass wir bei den Verwandten da waren. Die Verwandten waren überhaupt nicht da, aber unsere Eltern waren beruhigt. Also irgendwie haben wir es geschafft, dass unsere Eltern uns zu einem Flughafen nach Frankfurt gebracht haben. Und es war so, hey, viel Glück, ihr könnt in die Türkei fliegen. Und aus irgendeinem Grund ist dieser Flieger von Frankfurt nach Stuttgart geflogen. Und wir hatten in Stuttgart noch einen Aufenthalt. Dann sind wir in Stuttgart wieder in das Flugzeug rein. Und wir saßen, kennst du das Gefühl, wenn du lange genug nichts mitbekommst, dass du das Gefühl hast, irgendwas stimmt hier nicht. Nachdem wir 2 Stunden in diesem Flieger saßen, die Eingangstür war immer noch offen, wusstest du, irgendwas stimmt nicht. Und dann an alle Piloten und Stewardessen darf ich euch was sagen. Ihr müsst vorsichtig sein, was ihr in eure Mikros sagt. Da ist Leben und Tod in diesen Ansagen. Auf einmal hörtest du den Piloten sagen, meine Damen und Herren, und erstmal, was? Wir haben einen kleinen Triebwerksschaden, ist überhaupt kein Problem. Wir schicken gerade jemanden, pass auf, der kommt, um das Triebwerk zu jumpstarten. Also um das kurz zu, wie hältst du das im Auto, wenn du Batterie an Batterie hältst? Ja, aber das Verrückte ist, du stehst dann da und denkst, warte. Ich kenne das im Auto, zwei Autos, Batterie. Die eine Batterie wird an die andere geschlossen und du machst es an. Und dann stehst du da und denkst so, das ist ein Flugzeug. Und der sagt, hey, wir müssen dieses Triebwerk mit zwei Stunden. Und du denkst so, es funktioniert jetzt. Aber was ist, wenn du mal oben in der Luft bist? Und plötzlich saßen wir da eine weitere Stunde, eigentlich betend, dass irgendwas passiert. Dann kommt der Pilot, unser Triebwerk ist leider nicht angesprungen. Unser Triebwerk muss ausgetauscht werden. Bitte verlass alle diesen Flieger. Wir saßen schon 3,5 Stunden im Flieger, was nicht kurz geschlossen werden konnte. Was dann nicht. Und dann wird uns gesagt, bitte geht von dem Flieger runter. Wir sind aus dem Flieger gegangen. Uns wurde noch so ein Zettel in die Hand gegeben, den wir in den Rucksack geschmissen haben. Und wir waren davon überzeugt, that's it. Und dann ist uns aufgefallen, wir sind in Stuttgart. Wir kommen nicht mehr nach Hause. Wir waren 19 Jahre alt. Wir waren noch nie in der Welt unterwegs gewesen. Ich bin vom Westerwald. Verstehe, Stuttgart war schon weg. Das war wie, du hast dich gefühlt wie in der Nähe von Mordor. Also das war rum, das Thema. Auf jeden Fall saßen wir dann da. Und das Schlimme ist, wir haben uns dann hingesetzt, um die Geschichte abzuschließen. Für weitere 7 Stunden saßen wir an diesem Flughafen. Und das Schlimme ist, für alle, die jünger als ich sind, das war vor Smartphone-Zeiten. Wir hatten nur die Bücher mit, die wir hatten. Und die waren schnell leer gelesen. Wir hatten nicht die Bibel dabei, wir hatten lustige Taschenbücher dabei. Versteht ihr, was ich meine? Und wir saßen da hungrig und genervt und wütend. Und irgendwann vor lauter Langeweile habe ich meinen Rucksack durchkramt und fand den Zettel, den die uns gegeben haben. Und in diesem Zettel stand im Kleingedruckten, dass wir mit diesem Zettel Zugang zu der Lounge am Flughafen haben, wo es Massagesessel gibt, wo es ein Buffet gibt, wo alles umsonst gibt, wo die Fernseher haben. Es fällt uns nach 7 Stunden ein, weil wir das Kleingedruckte nicht gelesen haben. Wir sitzen da in unserer Misere, genervt, gelangweilt, hungrig und mussten dort nicht sitzen, weil es einen besseren Ort gab der Versorgung. Weil wir das Kleingedruckte nicht gelesen haben, weil die Antwort im Rucksack ist, wie viele Christen, die das Gedruckte nicht lesen. Die nicht die Fülle erleben, für das Jesus in deinem Leben gestorben ist, weil du nicht alles liest, was auf dem Ticket steht. Manche glauben, dass Jesus nur dein Ticket in den Himmel ist, dass Jesus Faith Erlösung irgendwann mal, aber ich will dir sagen, da ist mehr zu dem Ticket, was dein Leben jetzt schon verändern kann. Denn sei mir mal ganz ehrlich, wenn dein Glaube nur reicht für den Tag, an dem du stirbst und wir alle beten, dass es noch 100 Jahre hin ist, bedeutet es aber, dass dein Faith, dass dein Glaube jetzt keinen Unterschied macht. Dass dein Leben sich jetzt nicht verändert, aber Jesus sagt, dein Reich komme im Himmel, so auch auf Erden. So viele in dieser Kirche, so viele Gläubige, die unter dem Leben, was Gott bereits für sie getan hat oder was Gott für dich hat, weil du das Gedruckte nicht gelesen hast. Weil du nicht weißt, wozu du Zugang jetzt auf Erden hast, weil du das Ticket nicht in der Hand genommen hast. Und ich bete, dass du lernst, in unseren Homegroups, dass du lernst über unsere Kleingruppen in unserer Kirche. Ganz kurz, Technikteam, irgendeine Telly-Lamp ist nicht an, dass ihr da mal guckt. Wenn du dich fragst, was? Die Kameras haben so kleine rote Lampen, damit ich weiß, welche an ist, damit ich ludwigslos winken kann. Hallo, hallo, hallo. Aber wenn die eine nicht an ist, dann stehe ich immer hier und denke so, welche Kamera ist an? Ist das Multitasking hier? Amen. Können wir unseren Techniker mal einen Riesenapplaus geben? Hey, ich möchte dich ermutigen, Teil von Homegroups zu sein, denn wir wollen dir helfen, der Homegroup, wie du das Wort Gottes liest. Wir wollen dir helfen, wie du es auswendig lernst, wie du seine Versprechen findest, wie du es in deinem Leben aktivierst. Ich bete, dass du in dieser Kirche erlebst, dass das hier nicht ein altes Buch mit Regeln ist. Im Gegenteil, es ist ein Liebesbrief, geschrieben von Gott, den Schöpfer, an dich. Es ist ein Liebesbrief, der dir zeigen will, was Gott für dich hat. Und ich hoffe, du erkennst, dass in diesem Wort Kraft ist, Hoffnung, Freude, Bestimmung, dass da Lösungen drin sind. Und du denkst dir gerade, Matthias, Jesus-Reihe, das klingt gerade mehr nach Bibelreihe. Amen. Denn Titel der Predigt ist Jesus, das Wort. Come on. Hey, Jesus, das Wort. Und ich möchte dich einladen, Notizen zu machen, damit dieses Wort in deinem Leben bleibt. Hey, weil wir oft nicht wissen, was das Wort ist, beziehungsweise wer das Wort Gottes ist, gibt es Wunder in deinem Leben, die du nicht findest. Ich hätte diese Predigt auch gerne das fehlende Wunder genannt, aber das liest sich ganz blöd auf YouTube. Jesus, das fehlende Wunder. Deswegen nennen wir es Jesus, das Wort. Ich möchte dich nochmal reinnehmen in Johannes 1, was wir über diesen Predigtbumper hören. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Das Wort ist Jesus Christus. Das Wort erklärt nicht nur Jesus. Das Wort erzählt dir nicht etwas über Jesus. Es offenbart nicht nur Jesus. Es erklärt uns nicht nur, wer Jesus ist. Johannes macht klar, das Wort ist Jesus. Und es möchte in unserem Leben etwas tun. Es möchte dich verändern. Es möchte dich ausstatten. Denn das Wort ist Jesus. Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, der das Wort, es war am Anfang bei Gott, durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Durch ihn ist alles entstanden, in ihm ist Leben, er ist das Licht, das in der Finsternis leuchtet. Wenn dies das Wort ist, bedeutet es, dass dadurch Dinge in deinem Leben entstehen können. Dinge in deinem Leben wachsen können, tote Dinge lebendig werden können, Licht in die Finsternis bringen kann, dann brauche ich dieses Wort in meinem Leben. Ich will, dass du verstehst, die Bibel ist kein Geschichtsbuch, was in dein Leben will. Es ist nicht eine Theologie, es sind nicht ein paar spannende Geschichten. Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort ist Gott. Jesus ist im Wort Gottes, er ist das Wort Gottes. Und wenn wir nicht verstehen, was und wer die Bibel ist, wird es niemals die Kraft in deinem Leben haben. Stell dir vor, wenn alles, was Jesus tun kann, heilen, Dinge auferstehen lassen, vergeben, versorgen, wenn das Wort Gottes die gleiche Kraft in deinem Leben hat. Wenn das, was hier ist, wenn du das aufnimmst in deinem Leben, die gleiche Kraft hat wie die Dinge, die Jesus tun können. Lass uns mal in die Bibelstelle am Anfang springen. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war er krank. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausreden. Herr, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes, der Sohn Gottes, soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Als Jesus das Wort hörte, dass sein Freund krank ist, sprach er und sagte, hey, es wird nicht enden im Tod. Stell dir ganz kurz vor, Jesus wäre jetzt auf Erden. Stell dir vor, Jesus würde jetzt in der ersten Reihe sitzen. Wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde Jesus auf die Bühne holen, ihm das Mikrofon geben, weil ich nichts zu sagen habe, weil er das Wort Gottes ist. Aber jetzt stell dir vor, du liest, Jesus ist gerade auf Erden, ist gerade unterwegs, Bergpredigt-Tour 2.0, whatever. Und du weißt die Wunder, die Jesus tut und du weißt, was er tun kann. Und jetzt stell dir vor, dass du eine Hoffnungslosigkeit hast. Jemand ist krank, du bist krank. Jemand ist im Sterben, du bist im Sterben. Egal was es ist, das, was du und ich versuchen würden, ist, wir würden versuchen, in die Nähe von Jesus zu kommen. Denn wir wollen, dass er in diese Situation reinsprechen kann. Wir würden versuchen, nur den Saum seines Gewandes ist zu berühren, dass dadurch dein krankes Kind, dein kranker Ehepartner, dein kranker Freund, dass du vor ihm bringst. Du würdest Dächer abdecken, wenn es sein müsste. Du würdest kämpfen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, oder? Amen. Jesus sagt, du hast mich doch. Warum kämpfst du nicht genauso, um in diese Gegenwart zu kommen? Weil wir nicht wissen, dass er das Wort ist. Weil wir nicht wissen, wer Jesus ist. Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort ist Gott. Lass uns nochmal in Johannes schauen, was er weiter schreibt. Er sagt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das Wort ist Jesus. Und ich weiß, dass du gerade denkst, Pastor, ich versuche das gerade zu begreifen, aber das ist immer noch ein Buch. Pastor, wenn ich zu dem Buch spreche, kommt ja keine Antwort. Das liegt da drin, weil die Worte schon drinstehen. Es geht nicht darum, dass du ein Buch in der Hand hältst, sondern es geht darum, dass Jesus in diesem Buch durch die Worte, die geschrieben sind, durch den Heiligen Geist eingegeben worden sind, damit das Wort Gottes entsteht, lebendig ist und das Wort Jesus Christus ist. Und wenn du dieses Wort liest, ist dir immer Jesus zeigen werden. Denn wie kann es produzieren, was Jesus in meinem Leben produziert? Du musst es lesen, du musst es benutzen. Und ich will dir heute helfen, wie bekomme ich Jesus aus dem Wort Gottes? Wie bekomme ich das Wort Gottes aus dem Buch in mein Leben rein? Und ich will dir heute 3 Punkte geben, die du dir unbedingt aufschreiben solltest, denn wir wissen, dass wenn man Predigen mitschreiben, besseren Platz im Himmel hat. Ich kann es nicht beweisen, dass das so ist, aber du kannst auch nicht das Gegenteil beweisen. Okay, Punkt Nummer 1, schreib auf. Erfahrungen und Erlebnisse reichen nicht aus. Es reicht nicht aus. Lazarus ist tot. Und die Schwestern haben nach Jesus geschickt. Er sagt, er wird gleich kommen. Lazarus wird nicht sterben. Jesus sagt, ich bin gleich da. Kennst du die Person? Wir alle kennen die Person, wo du weißt, ich bin gleich da. Ist eine Zeitspanne von 10 Minuten zu 8 Tagen. Amen. Wenn dir Menschen schreiben, ich bin gleich da, weißt du nicht, wenn die dir schreiben, ich bin um die Ecke, weißt du nicht, ob die eine andere Stadt meinen. In einem anderen Kontinent. Wisst ihr, es gibt diese Menschen. Ich bin gleich da. Jesus sagt, ich bin gleich da, aber Jesus kommt 4 Tage zu spät. Was tust du, wenn Jesus nicht wirkt in dem Zeitfenster, das du ihm gegeben hast? Der größte Fehler, den wir Christen oft machen können, wer von euch hat dieses Jahr mit in der Fastenwoche mitgefastet mit uns? Gott segne euch so gut. Hey, wir haben Anfang des Jahres haben wir immer eine Fastenwoche als Kirche, wo wir, ist was Biblisches, wo wir eine Woche auf Essen verzichten, gemeinsam beten, Gott suchen. Amen. Und wisst ihr, was oft in dieser Fastenwoche, vielleicht bist dir das passiert. Du bist in diese Fastenwoche reingegangen für 5 Tage und hast für etwas gebetet, hast für etwas gehofft. Und die Sache ist nicht in diesen 5 Tagen passiert. Also ist es für dich abgehakt. Aber was ist, wenn Jesus das Wunder dir erst in 50 Tagen geben will? Wenn es dir in 500 Tagen geben will? Was ist, wenn das Wort besser das Timing weiß, als du es weißt? Jesus kommt zu spät. Und Jesus kommt zu spät, ohne dass er beschäftigt ist. Er ist nicht gerade auf der Bergpredigt-Tournee, er ist nicht gerade irgendwie eine Schweineherde, die Klipper am Runterjagen. Jesus ist nicht, dass er beschäftigt ist. Jesus hängt mit seinen Jüngern ab und er kommt und bekommt gesagt, Herr Jesus, du, Lazarus ist tot. Er wacht nicht mehr auf, ist begraben, das Ding ist rum. Aber dabei hat doch Jesus gesagt, er wird nicht im Tod enden. Stell dir vor, wie Martha und Maria sich gefühlt haben. Stell dir vor, du bist in der Trauer zu Hause und warst du schon mal bei jemandem zu Hause, wenn sie getrauert haben? Die Schwere, die da ist, die Heaviness, die da ist. Church, darf ich euch einen Tipp geben, den ich auf Intensivstation gelernt habe? Da hat mir uns mal einen Seelsorger gesagt, wenn du zu Menschen kommst, die trauern, ist nicht deine Aufgabe, die lachen zu sehen. Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder bist du einfach nur da und schweigst, oder wenn du kannst, bist du da und weinst mit. Menschen, die trauern, brauchen nicht hören, dass es besser wird. Menschen, die trauern, brauchen eine Church, die da ist. die mitträgt, die diese Heaviness hat. Und stell dir vor, diese Trauer der Schwestern. Und auf einmal klopft es an der Tür. Und wir machen die Tür auf, ist einer vom Dorf und sagt, Jesus, wer jetzt da? Halt jetzt. Stell dir vor, plötzlich klopft es, Jesus gekommen, steht schon am Grab und was passiert ist, Martha, die eine Schwester, wird sofort gesagt haben, hey Maria, komm, wir machen uns auf den Weg, Jesus ist da und Maria wird gesagt haben, ich komme nicht mit. Und Maria wird gesagt haben, ich komme nicht mit. Ich habe Jesus gebraucht für ein Wunder und nicht Jesus für seinen Trost. Jesus hätte vor 4 Tagen da sein sollen. Wenn jetzt Jesus was von mir will, kann er zu mir kommen. Und wir sprechen über die Maria, die so reagiert, die Jesus auf der krassesten Art und Weise kennengelernt hat. Auf eine Art und Weise, dass sie Jesus erlebt hat, dass sie das Kostbarste, was sie hatte, zerbrochen hat, seine Füße damit salbte, voller Vergebung so weinte, dass sie die Füße voll geheult hat und mit den Haaren wieder trocken gemacht hat. Wir sprechen über die Frau, die Jesus so krass erlebt hat wie niemand anderes in diese Geschichte. Die an den Füßen von Jesus saß, während Martha sich um die Gäste bekümmert hatte. Sie hatte Erlebnisse mit Jesus. Aber als die Tragik in ihrem Leben kam, als es richtig hart geworden ist, ist ihr Faith über Bord geflogen. Church, so viele von uns sind wie Maria. Du stehst heute worshipend hier, du standest worshipend da. Aber jetzt ist das Drama gekommen, ein Wunder ist nicht gekommen. Und plötzlich zweifelst du an allem und jedem, ob Jesus wirklich so gut ist. Sie hatte eine Beziehung mit Jesus aufgrund der Erlebnisse, die sie mit Jesus hatte, aber hatte noch kein Fundament, wer er war. Viele hier, du hast eine Beziehung mit Jesus aufgrund der Erlebnisse, die du hast. Das Gefühl der Befreiung, als du Ja gesagt hast. Das Gefühl der Gegenwart Gottes, als du deine Hand gehoben hast und Ja gesagt hast. Die Hoffnung, die du erlebt hast, als du ihn die Gänsehaut heute Morgen im Worship. Wo du weißt, es war nicht Daniel, der gesungen hat, sondern da war etwas, was dich berührt hat. Hey, das ist so gut, wenn du eine Beziehung hast wegen den Dingen, die du mit Jesus erlebst. Aber wenn deine Beziehung, deine Nachfolge zu Jesus nur darauf gebaut ist, was du mit ihm erlebt hast und wie du Dinge mit ihm erlebt hast, wird es sehr, sehr schwierig sein. Denn wenn dein Leben nicht darauf gebaut ist, wer er sagt, wer er ist in seinem Wort, wirst du davon gespült werden, wenn die Stürme kommen. Und wir erleben das so oft, Church. Wir erleben das so oft, Menschen, die aus Church droppen, weil die offended sind, weil du beleidigt warst, weil dir jemand nicht so willkommen gesagt hat, weil dein Ministry nicht so gelaufen ist, weil du kritisiert worden bist, weil du dich ungesehen gefühlt hast, weil du einfach einen schlechten Tag hattest, weil Dinge nicht passiert sind und plötzlich stehst du hier und sagst, als wir unten in der Artisee da waren, da hat sich noch so angefühlt. Aber es fühlt sich nicht mehr so an. Das ist okay. Jesus fragt dich nicht, wie du dich fühlst, weil er weiß, wie er sich gefühlt hat, als er für dich gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Aber wenn du dein Faith nur darauf baust, dein Glauben nur darauf baust, wie es sich anfühlt, wird es schwierig. Hebräer 11 ist da, wo es über die Heroes of Faith, sagt man im Englischen, es sind die Helden des Glaubens, Amen. Und das ist so eine Liste, es fängt an mit, was ist denn der Glaube, es ist das Rechnen mit den, und überzeugt sein mit den Dingen, die noch nicht da sind, das Hoffen der Wirklichkeit, der unsichtbaren Dinge und es erzählt, dass durch Faith Noah die Arche gebaut hat, es erzählt, dass Abraham für ein Kind glaubte im Glauben, obwohl er alt war, es spricht darüber, dass durch Faith, durch Glauben Menschen bereit waren, sich steinigen zu lassen, sich zersägen zu lassen, sich hinrichten zu lassen. Es war ihnen lieber, als sich von Gott abzuwenden. Die dort gefeiert werden, werden gelobt, weil ihr Glaube getestet worden ist, als es hart war. Limbach, Ludwigslust, Online-Kirche, es steht nirgendwo der Vers in der Bibel, dass durch Glaube alles richtig einfach ist.
Das ist easy peasy.
Like Sunday morning is. Wer das Lied geschrieben hat, baut keine Kirche. Amen. Also, aber hey, in deinem Leben ist nicht, es heißt nicht, dass du nicht krank wirst, weil du Faith hast. Es sind die Dramen, es sind die Herausforderungen deines Lebens, die deinen Glauben testen. Erst wenn es schwer wird, wirst du wissen, wie verankert du bist. Lass mich das zeigen. Ich brauche einmal zwei starke, gut aussehende Personen auf der Bühne. Okay, ihr dürft auch kommen. Nein, Gott. Es war echt doof, dass ich das so angesagt habe. Okay, ich möchte das ganz kurz mit dir illustrieren, was ich meine. Hey, du bist heute hier und die Sache ist, einer von den beiden symbolisiert das Wort Gottes. Ist nur eine Predigtillustration. Und der andere illustriert die Angriffe und Stürme deines Lebens. Ich liebe das, wenn Kirche wie so ein Theater. Okay, pass auf, der Punkt ist der, was in deinem Leben passiert, die Angriffe werden kommen. Die Angriffe versuchen dich wegzuziehen und du kämpfst dich wieder zurück, aber die Angriffe ziehen, die Angriffe wollen dir wehtun. Die Angriffe, und manche von euch, das ist Glaube, dein Glaube ist gerade nur, du kämpfst dich zurück an dem Ort, jetzt fühlt es sich wieder gut an und dann kommt die nächste Angriffe und du kämpfst dich wieder zurück. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Manche von euch ist Glaube nur noch das geworden. Du wartest darauf, dass die Welle kommt. Du wartest auf diese Haltung und dann kommt sie und die zerrt dich trotzdem weg, obwohl du dich versucht hast, auf die Krise vorzubereiten. Obwohl es manche von euch, das ist euer Faith, euer Glaube ist, einfach nur dem Angriff standhalten. Hauptsache irgendwie im Gebet bleiben. Hauptsache irgendwie im Wort bleiben. Weil das Problem ist, du wartest auf die nächste Welle, weil nicht genug Wort in deinem Leben ist. Dass wenn genug Wort in deinem Leben ist, was dich verankert und die Angriffe kommen, ja, es zerrt. Ja, es ist anstrengend. Aber du wirst an einem Ohr bleiben können, der dich... Jungs, könnt ihr euer Tau ziehen ohne mich machen? Können wir den beiden einen Applaus geben? Vielen Dank. So. Ich habe das Gefühl, mein linker Arm ist viel länger geworden. Hey, wenn du verankert bist im Wort Gottes, in Jesus, wirst du nicht mehr ganz so viel stolpern. Es wird mal zerren, es wird anstrengend sein. Aber du wirst verankert bleiben, weil du weißt, dass Gott für mich ist. Weil du weißt, wenn ich noch wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unheil. Weil du weißt, weder Tod noch Leben werden dich jemals trennen können von der Liebe Gottes, die er durch Jesus Christus bewiesen hat. Hey, ich werde nicht weggespült, dass wenn die Wellen kommen, steigt einfach das Wort Gottes in meinem Leben. Er ist der Anker meines Lebens. Er ist das Fundament, mit dem ich lebe. Viele von uns haben diese emotionale Bindung zu Gott, aber wir sind nicht verankert in seinem Wort, weil wir nicht wissen, wer das Wort ist. Und plötzlich wird es emotional, plötzlich wird es schwierig und dann verlieren wir diese emotionale Bindung zu den Dingen, die wir erlebt haben. Aber sein Wort will dich und dein Faith ankern, will deine Emotionen ankern, will deine Gedanken ankern, will deine Ehe ankern, will deine Finanzen ankern. Jesus will dich festhalten an einem Ort, an dem du stehen kannst. Gott, wenn ich am Ende bin, brauche ich mehr Wort. Jesaja 59, und sie werden den Namen Jehovas fürchten, vom Niedergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommt, wie ein Strom oder wie eine Welle, so wird der Hauch Jehovas ihn in die Flucht schlagen. Wenn der Feind kommt wie die Welle, wird der Geist Gottes emporsteigen und Dinge in die Flucht schlagen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich das so erklären. Der Heilige Geist ist derjenige, der dich an das Wort Gottes erinnern will, was in dir ist. Er will dir zeigen, was in dir ist. Aber wenn kein Wort in dir ist, an alle charismatischen Freunde, der Heilige Geist ist nicht genug. Denn Sprachengebet ist nicht genug Wort. Es will das Wort offenbaren. Es will in dein Leben sprechen. Der Heilige Geist offenbart Jesus. Amen. Und ich möchte, dass du verstehst, dein Leben muss im Wort Gottes verankert sein. Denn wenn dein Leben im Wort Gottes verankert ist, Punkt Nummer zwei, dann muss das Wort lebendig werden. Ich liebe das Wort Gottes, weil es so unfassbar echt ist. Wir sehen hier eine Familie, zwei Schwestern, die unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Und aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten erleben sie ihren Glauben auf unterschiedliche Art und Weise. Denn das ist, was denen passiert, was den einen Stärke ist, ist die Schwäche des anderen und umgedreht. Und wir alle kennen das. Wer von euch hat Geschwister? Gott segne euch. Und die sind alle anders, die Geschwister, gell? Und nur wir sind die richtig Guten, wo die perfekte Balance ist. Bei den anderen sieht man, da wurde noch was ausprobiert. Aber bei mir ist das in Vollkommenheit geraten. Amen. Wisst ihr, Maria und Martha waren so unterschiedlich. Maria war die Emotionale. Wer von euch ist emotional? Ihr dürft euch stolz. Wer weint bei Disney-Filmen? Komm schon. Amen. Es ist okay, du musst dich nicht dafür schämen. Auch ich weine bei Disney-Filmen. Und soll ich euch sagen, emotionale Menschen erleben den Heiligen Geist wie kein anderer. Es ist so einfach, das zu erleben. Es ist so einfach, Freude zu erleben. Aber auch Kummer erlebst du viel mehr. Es ist so einfach, in Touch zu sein mit dem Heiligen Geist. Es ist etwas schwerer für dich, verankert zu sein im Wort. Weil das Wort oft dadurch gefiltert ist, wie du dich fühlst. Oder wo sind die Unemotionalen? Komm, ihr dürft stolz darauf sein. Ihr dürft euch melden. Ich weiß, ihr verurteilt uns Emotionalen. Yes. Weil wenn ihr an uns vorbeifährt, wenn wir einen Platten haben, verurteilt ihr uns, weil wir weinen, weil wir einen Platten haben. Und ihr euch nicht vorstellen könnt, wie das so ist. Und du bist der 7 Jahre verheiratet ist, aber dein Partner hat dich noch nie weinen gesehen, oder? Das war Martha. Martha war die Verankerte in der Mitte dieser Situation. Und wir alle haben diese Person in der Familie. Dass wenn jemand stirbt, hast du immer eine Person, die sagt, ich kann alle Emotionen ausblenden und ich kann die Beerdigung planen. Du hast immer diese Person da. Und das sind nicht die, die sich am Anfang gemeldet haben. Das sind die, die sich gerade gemeldet haben. Die Person, die die Planung für das Weihnachtsessen übernimmt. Gott segne euch. Das war Martha. Lukas 10, sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und Maria war die Emotionale. Und weil sie nicht verankert war, sie wollte an den Füßen Jesus sein. Und weil sie jetzt nicht verankert war, kam die Welle der Emotion und spülte ihren Glauben davon. Und sie war der Auffassung, Gott, interessiert es dich überhaupt? Martha war die Unemotionale. Aber ihr fehlte dieses radikale Erlebnis mit Jesus. Als sie in dieser Situation überwältigt war mit ihrem Frust, hatte sie das gleiche Ergebnis. Das Ergebnis war, Gott, interessiert es dich überhaupt? Emotional oder unemotional, weil die beiden keine weichreitende Perspektive hatten, wer Jesus ist, kamen sie auf die gleiche These, aufs gleiche Ergebnis. Gott, interessiert es dich. Viele von euch hier, die das gleiche Ergebnis haben, Gott, interessiert es dich. Aber wenn du geankert bist in dem Wort Gottes, was Jesus ist, aber du keine radikale Erlebnisse mit Jesus hast. Denn auch das haben wir. Viele von euch, ihr seid so geankert, manche von euch können diese Bibel auswendiger als alle anderen, aber du hast kein radikales Erlebnis mit Jesus und plötzlich ist es ein Buch voller Regeln und Gesetze. Plötzlich ist es ein Buch mit, das musst du machen, das darfst du nicht machen. Es ist eine Last für dich. Und du denkst so, Pastor, ich bin nicht excited für das Wort Gottes, weil es mir nur zeigt, wie falsch ich bin, weil es mir nur zeigt, was ich nicht kann, wie ich versage, was ich alles anders machen muss. Aber wenn du Jesus vorher erlebt hast, wenn du die Gnade, die Vergebung, die Annahme, die Erlösung, Jesus tief erlebt hast, dann lässt es dich realisieren. Das ist kein Buch voller Regeln, die du eh nicht erfüllen kannst, sondern das ist ein Brief an dich, ein Liebesbrief, weil du plötzlich verstehst, das hier ist das gleiche Wort wie der mich befreit hat. Es hat die gleiche Gnade und auf einmal will es dir beibringen über den, auf den du dein Faith baust, den wir König nennen, den wir lieben. Es will dir etwas über dich beibringen. Umso mehr du darüber lehrst, umso mehr und erfahre ich das Wort. Aber wenn du nur das Wort erlebst, ohne Jesus vorher erlebt zu haben. Die Bibel für sich ist alleine nicht genug. Pastor, was hat er nicht gesagt? Hey, warum gibt es Menschen, die studieren dieses Buch mehr, als wir es jemals studieren könnten, aber finden Jesus nicht da drin? Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und ich weiß, was du denkst, wenn du Prediger liest, denkst du, gut, dass wir den Matthäus haben. Aber in dieser Bibelstelle, nicht ich bin der Prediger, du bist der Prediger. Ich arbeite nicht auf deiner Arbeitsstelle und kann das Wort Gottes da predigen. Ich studiere nicht da, wo du studierst. Ich bin nicht in deiner Familie. Ich bin nicht die Person, die bei dir zu Hause lebt und dort das Wort Gottes in die Situation hineinsprechen kann. Römer 10, wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Allerdings hat Gott den Auftrag der Verkündigung bereits gegeben. Denn es ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Hey, was für ein herrlicher Augenblick, wenn du Menschen das Wort Gottes bringst, sie es durch deine Erfahrungen hören, sie erleben, wer Jesus ist, du ihm beibringst, was dieses Buch über Jesus sagt. Hast du schon mal eine Predigt gehört, die aus der Bibel war, aber die total unexcited war? Die in deinem Leben nichts verändert hat, die zwar Wissen transportiert hat, aber es nicht lebendig oder echt war, weil man das Gefühl hat, dass das Lebendige, das Erfahrene gefehlt hat. Du kannst über die Gnade Jesus und Vergebung Gottes predigen, aber nur wenn du sie erlebt hast, werden dir Menschen glauben können. Es gibt Menschen, die brauchen dein Zeugnis, deine Erlebnisse mit Jesus, damit sie erkennen können, das Wort soll durch dich und in dir lebendig werden. Diese Kirche muss durch dich lebendig werden. Amen. Punkt Nummer 3. Eine Berührung Gottes verändert alles. Johannes 11. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehen. Wenn du verstehen würdest, egal wie tot dein Leben ist, wenn du anfangen würdest, das Wort Gottes in diese Situation zu bringen, wirst du erleben, wie Dinge nochmal lebendig werden. Wirst du erleben, wie Hoffnung nochmal hineinkommt. Darf ich an all die denken, die gerade dabei sind, ihre Ehe in den Sand zu schieben und kaputt sind, Trennungsjahr, whatever it is, fang an, das Wort Gottes nochmal mit reinzunehmen. Weil dann wirst du Heilung erleben können. Wann hast du das letzte Mal gefragt, was Jesus davon hält, wie du dein Leben lebst? Was Jesus davon hält, wie du deine Ehe vor die Hunde gehen lässt? Was Jesus davon hält, das Wort ist Jesus und will in dein Leben sprechen. Und ich weiß, das Wort Gottes hat Dinge, die du nicht hören willst. Aber das hat jeder Vater. Jeder Vater sagt dir Dinge, die du nicht hören willst, die dein Leben aber besser machen können, wenn du anfängst, auf deinen Vater zu hören, auf das Wort zu hören. Du musst sein Wort. Warum kommt Jesus so spät? Warum kommt Jesus erst so spät auf die Szene? Weil die Menschen schon erlebt haben, wie Jesus heilt. Weil Menschen schon erlebt haben, wie Jesus Wunder vollbringt. Aber sie konnten noch nicht glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, tot ist, wieder lebendig machen kann. Es gibt Dinge, die in deinem Leben sterben und du fragst dich, wo ist Jesus jetzt? Weil er sagt, oh, du hast erlebt, wie ich die Dinge repariert habe. Aber jetzt ist es Zeit, dass du erlebst, wie ich die Dinge wieder lebendig mache. Es gibt Dinge in deinem Leben, wo Gott noch die Auferstehung sein möchte, aber du lässt das Wort Gottes nicht mehr in den Schmerz, nicht mehr in die Trauer, nicht mehr in die Sachen hinein, obwohl Gott ein neues Wunder für dich hat, weil er nicht so sehr daran interessiert ist, so zu arbeiten, wie du es dir vorstellst. Er ist die Schöpfung. Er war am Anfang und am Ende dabei. Am Anfang war das Wort. Durch das Wort ist alles entstanden. Oh, Gott hat noch ein paar Wunder. Jesus hat hat noch einiges vor, um dein Leben zu überraschen mit den Dingen, die er noch sprechen will. Jesus kommt erst nach 4 Tagen. Wisst ihr warum? Weil die jüdische Kultur geglaubt hat, dass die Seele den Körper nach 3 Tagen verlässt. Die Juden haben geglaubt, dass bis zum 3. Tag kann noch ein Wunder passieren. Aber ab Tag 4 ist es nicht mal mehr Gott möglich, jemanden lebendig zu machen. Und Jesus kommt und sagt, oh, you can test me on that one. Jesus will in manche Bereiche deines Lebens kommen, wenn du anfängst, das Wort mit reinzunehmen, wo er sagt, oh, du kannst mich testen, ob ich wirklich versorge, wenn du gibst, ob ich wirklich heile, wenn du bittest, ob ich wirklich versorge, wo du es brauchst, ob ich wirklich repariere, wo es kaputt ist. Aber manche von euch haben nicht mal das Wort mehr in der Hand. Und du sagst, es ist schon zu spät. Maria sagte, es ist schon zu spät. Martha sagte, es ist schon zu spät. Alle sagten, es ist schon zu spät. Aber statt es zu benutzen, lassen wir es ungenutzt auf dem Nachttisch liegen. Aber Pastor, wie produziert dieses Wort etwas in mir? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg, lesen wir. Jesus richtet den Blick zum Himmel und sagt, der Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all den Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Jesus betet, legit, Jesus betet, Gott, ich danke dir. Und ich weiß, dass du mich hörst. Und ich bete dieses Gebet nur laut, damit die wissen, dass du mich hörst. Was für ein Gebet, oder? Gott, ich bete nur laut, damit meine Nachbarn wissen, dass ich bete. Spreche ich aus, ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das Wort kommt zu Gott. Es sagt, danke, dass du mich hörst. Du hörst mich immer. Aber wegen den Leuten, die hier sind, will ich verstehen, Gott, der Vater im Himmel, hört das Wort. Es wird Zeit, dass du das Wort öffnest. Und das Wort Gottes in dein Leben sprechen lässt. Denn wenn die Zeiten kommen, wo du dich entmutigt fühlst, du das Wort benutzt und sagst, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Denn Jesus sagte, es ist vollbracht. Ach, wenn ich Angst habe, ich das Wort benutze, ich fürchte mich nicht, denn sein Stecken und Stab trösten mich. Ich weiß nicht weiter, sein Wort ist meines Fußes leuchtet. Matthias, wenn ich es nicht fühle, wenn ich es nicht mehr sehe, wenn ich gerade die emotionale Person bin, die es ist, dann sei verankert im Wort. Der meistzitierteste Bibelvers für mich ist mein Anker. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämon, weder Gegenwärtiges, Zukünftiges, weder Hohes oder Tiefes oder sonst irgendwelche Gewalt werden mich jemals trennen können von der Liebe Gottes, weil sie durch Jesus Christus bewiesen ist. Weil meine Emotionalität sagt mir, dass ich nicht gut genug bin. Aber das Wort Gottes verspricht mir, dass er standhält. Amen. Ich will dir sagen, du fühlst dich in deiner Vergangenheit gefangen. Dann hör, was Jesus sagte, als er sagte, ich bin, es ist vollbracht. Ich bin dein Weg. Ich bin deine Wahrheit. Ich habe Leben für dich. Manchmal tut Jesus direkt ein Wunder. Und Lazarus kommt. Manchmal schickt er jemanden weg und sagt, wasch dein Gesicht. Manchmal produziert das Wort Gottes ein Wunder in deinem Leben. Einfach so, weil es spricht. Und manche Wunder produziert das Wort Gottes, weil du es befolgst. Gott, gib uns einen Hunger für das Wort Gottes. Gott, gib uns einen Hunger, eine Leidenschaft, um dich, Jesus, besser kennenzulernen in deinem Wort, an dem, was du für uns hast. Dass wir dich besser kennenlernen und dadurch erleben können, wer wir sind. In Jesu Namen. Amen. Hey, vielleicht bist du heute hier und du hast Jesus noch nie erlebt. Du hast noch nie sein Wort gehört. Du kennst ihn nicht. Vielleicht bist du heute hier und du bist zu denen, die mehr verankert sind in dem Wort, aber ihn noch nie erlebt haben. Vielleicht bist du heute hier und du hast Jesus mal erlebt, aber jetzt hörst du das Wort und du merkst, okay, da ist mehr. Vielleicht bist du schon ewig in Church und du kennst die Bibel, aber noch nie hast du dich an die Füße Jesus gesetzt, um seine Gnade und Vergebung festzulernen. Vielleicht bist du heute das allererste Mal hier. Und du darfst Jesus, du darfst gerade was erleben. Egal, wie du hier bist, wie oft du hier bist, du bist heute nur eine Entscheidung, nur ein Gebet davon entfernt, ewiges Leben zu haben. Teil dieser himmlischen Familie zu werden, anzunehmen, was Jesus für dich getan hat. Jesus ist der Sohn Gottes, das Wort, das am Anfang war, der Mensch geworden ist, der für dich und mich am Kreuz gestorben ist, damit du für deine Sünden, für deine Schuld nicht sterben musst, denn wir alle haben Dreck am Stecken. Wer von euch keine Sünden hat, ist vollkommen okay, du kannst gleich nach Hause gehen und deinen Heiligenschein polieren. Und nächste Woche lässt du den zu Hause, denn wir brauchen alle die Gnade Gottes. Amen. Wir alle haben Dreck am Stecken. Und deswegen brauchen wir alle einen Erlöser. Jesus möchte dir heute sagen, du brauchst nicht mehr Alkohol. Du brauchst nicht mehr Bestätigung anderer, aber du brauchst nicht mehr Geld, du brauchst nicht mehr diesen Erfolg. Sondern was Jesus dir sagen will, du brauchst ihn. Wisst ihr, was Jesus Martha sagt, als sie ihm sagt, dass Lazarus tot ist? Wir lesen in Johannes 11. Da sagt Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist deine Auferstehung, dein Leben, dein ewiges Leben. Und ich möchte dich heute einladen, anzunehmen, festzumachen, Jesus anzunehmen. Also, wie mache ich es? In Römer 10 heißt es, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, er Herr deines Lebens wird, dann wirst du nicht verloren sein, sondern du wirst ewiges Leben haben. Amen. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen, auch in Ludwigslust mit uns aufzustehen, Online-Church. Vielleicht stehst du auch auf. Und das, was ich machen will, ich will dich heute einladen, Jesus dein Leben zu geben. Ich will dich heute einladen, ein Ja zu sagen zu Jesus. Ich will dich heute einladen, anzunehmen, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Mit dem Herzen zu glauben, mit dem Mund zu bekennen. Manche von euch, für dich ist das allererste Mal, dass du diese Entscheidung triffst. Manche von euch ist das allererste Mal, dass du Jesus erlebst. Dass du diese Gnade heute erlebst. Hebst andere von euch, du hast es erlebt, aber weil du nicht verankert genug warst, bist du davon weggekommen. Und heute erlebst du wieder was, aber du weißt, dass du diesmal einen Anker brauchst. Und deswegen willst du heute Ja sagen und dich sofort verankern, eine Bibel, die wir dir geben wollen nach dem Gottesdienst. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, Jesus, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme, ob ich einen Platz davon habe. Jesus verspricht dir, dass wenn du, weil er die Auferstehung und das Leben ist, dass du lebst, auch wenn du stirbst, weil du an ihn glaubst. Und ich möchte dir heute den Moment geben, deinen Glauben auf Jesus zu legen. Ich werde gleich dich fragen, deine Augen zu schließen, hier auch in Ludwigslust. Und dann werde ich bis drei zählen. Und während ich bis drei zähle, will ich dich einfach nur fragen in deinem Leben zu sagen, ja, Jesus, ich brauche dich, Jesus. Komm, mein Leben, Jesus, ich mache dich Herr meines Lebens. Und bei drei angekommen, werde ich dich was Mutiges fragen, während alle Augen noch geschlossen sind, werde ich dich bitten, deine Hand zu heben. Warum? Damit deine Entscheidung eine Aktion wird. Damit es eine echte Aktion wird, nicht nur ein Gedanke, sondern eine Aktion wird, die sagt, ich habe heute entschieden. Mit allen Augen geschlossen, wenn du heute bist, der Jesus annimmt zum ersten Mal oder du zurückkommst zu Jesus, wenn du heute das neue Fest machst, dass du ewiges Leben hast und eine Gewissheit haben willst und du proklamierst in deinem Leben, du annimmst, dass Jesus deine Auferstehung ist, dass er dein Leben ist, dass er dein Herr wird, dann möchte ich bitten, jetzt in deinem Herzen zu sagen, Jesus, komm in mein Leben ein. Es ist das beste Gebet, was du jemals beten kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab dieser Entscheidung Teil dieser himmlischen Familie bist, ewiges Leben hast, Kind Gottes bist. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, hier und Ludwigslust, wenn das gerade dein Gebet ist, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, Jesus, ich brauche deine Vergebung, Jesus, ich will mehr von dir, Jesus, ich will ein Kind Gottes werden, Jesus, ich will deine Gnade angenommen haben. Eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand so hoch, dass ich sie sehen kann. Yes, Jesus, ich sehe die Hände, die hier hochkommen. Yes, Jesus, die Hände, die hier hochkommen, die Hände, die hier, so viele Hände, die da hinten hochkommen, die da hinten noch hochkommen. Yes, Jesus, Ludwigslust, wir sehen auch deine Hand. Yes, Jesus, ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen. Ich kann es eh nicht zählen, so viele es waren. Deswegen lasst uns Gott einen riesen Applaus geben. Come on! Gott, ich würde so gerne jetzt hier bleiben. Ich muss aber gleich nach Leipzig fahren. Die Saskia ist schon ganz nervös, die muss mich fahren, die muss, dass ich pünktlich da bin. Maren und Daniel werden euch gleich taufen. Darf ich an alle sprechen, die gerade ihre Hand gehoben haben? Du solltest sie heute taufen lassen. Sofort rein gleich. Also wart, bis sie dich einladen. Also jetzt nicht, aber gleich. Hey, ich weiß, du kannst glauben, ich bin noch nicht so weit. Du hast heute Jesus angenommen, du bist so weit. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesus an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Ich will dir heute sagen, wenn du deine Hand gehoben hast, auf was wartest du noch? Auf was zögerst du? Lass dich taufen. Die zweite Lüge, es hat noch Zeit, Mathe, es ist nicht so wichtig. Du bist, manche von euch sind nicht in der geistlichen Autorität unterwegs, die Gott für dich hat, weil du noch nicht öffentlich markiert hast, dass du Kind Gottes bist. Jesus sagt, geht hinaus in alle Welt, macht die Menschen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes und bringt ihnen alles bei, was ich euch beigebracht habe. Ich will dir heute sagen, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann musst du geistlich, ich körperlich, öffentlich markieren lassen, dass du Kind Gottes bist, in der sichtbaren und der unsichtbaren. Jesus hatte sich taufen lassen, bevor er ein Wunder vollbracht hat. Und Jesus ist ein richtig gutes Beispiel. Lüge Nummer 3, ich bin schon gesegnet, getauft, Christ in der Kirche. Wir alle haben die Ich bin schon in unserem Leben, oder? Wir alle sind es. Und wir glauben, dass wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und dich taufen lassen hast, Amen, dann musst du nicht heute nochmal ins Becken. Aber manche von euch sind hier und es wird Zeit, dass die Taufe dein öffentliches Bekenntnis ist. Jesus wurde als Baby im Tempel gesegnet. Er stand immer in der Beziehung mit seinem Vater. Alle wussten es, aber er ließ sich taufen als sein öffentliches Bekenntnis. Die Taufe ist dein Eintauchen in die Identität, dein Taufe, dein Schritt in deine Entscheidung. Und was wir jetzt machen werden ist, wir wollen in unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen. Wir werden jetzt ein Gebet sprechen für diejenigen, die das allererste Mal beten heute. Und wenn du das heute das erste Mal betest, wenn das dein Gebet ist, möchte ich danach einladen, dich taufen zu lassen. Aber zuallererst möchte ich dich einladen, dass wir mit denen beten, die gerade Ja gesagt haben zu Jesus. Und hinter der Kirche betet niemand allein. Amen. Deswegen beten wir laut, ludwigslos. Wir beten gemeinsam, auch mit denen, die bei euch Ja gesagt haben zu Jesus. Ich bete vor und wir beten laut mit. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus Christus wieder auferstanden ist. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus, in den Sohn Gottes. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus.